Guten Morgen miteinander. Für mich ist es Vorrecht, dürfen auf Wettingen kommen. Ich habe, glaube ich, jetzt schon dreimal predigt und ich habe die Gemeinde als eine lebendige Gemeinde empfunden. Ein Prediger merkt ja ein bisschen, ob er gegen Widerstand muss kämpfen oder ob eine offene Situation da ist. Und ich freue mich immer, da zu sein. Und darum ist das ein kleines Opfer, um 6:30 loszuziehen daheim. Ich bin im Ruhestand in Schaffhausen seit 11 Jahren. Können Sie ausrechnen, wie alt ich bin. Und gefällt uns sehr gut in Schaffhausen. Es ist ein schönes Städtchen. Ein bisschen halt neben draussen, wenn man auf Wettingen muss oder darf, kann predigen, aber immerhin. Ja. Ich bin verheiratet seit 48 Jahren und wir haben uns immer noch lieb, meine Frau und ich. Ich habe gestern eine Trauung gehabt in Henggat in der Kirche. Von einem Paar, wo er geschieden geworden ist, obwohl er es nicht wollte. Ich habe ihn gefragt in den Vorbereitungsgesprächen, die wir hatten mit dem Paar. Wieso hast du denn den Eindruck, dass es das mal klappen sollte? Dann sagt er, ich bin meiner Frau immer treu geblieben. Ich kann nicht scheiden, aber sie hat wollen. Und dann habe ich müssen einwilligen. Aber dann nochmal, warum sollte es denn jetzt klappen? Dann sagt er, wegen Glauben. Er ist in der Zwischenzeit, ist er zum Glauben gekommen an Jesus. In einem Alpha-Life-Kurs, habe mich sehr gefreut vorhin, als ich das gelesen habe. Das sind gute Gelegenheiten, zum Jesus kennenlernen und hat seither eine erstaunliche Wandlung erlebt. Warum habe ich dann gesagt, nein, zuerst habe ich die Gemeindeleitung gefragt. Was sagt ihr dazu? Soll ich dort trauen oder nicht? Und dann haben sie mir gesagt, doch, wir haben lange diskutiert, die Gemeindeleitung darüber, ob man so etwas überhaupt darf bei uns. Und sind zu einem Jahr gekommen, und wir kennen die beiden, und sie haben dieses volle Vertrauen. So habe ich dann gestern dürfen die Trauung machen. 48 Jahre geheiratet, wir haben 3 verheiratete Kinder und 9 Enkel. Es gibt einiges zu tun. Auch für Großeltern manchmal zwischen. Aber es ist eine schöne Zeit, wo wir drin sind. Ja, ich habe ein bisschen ein eigenartiges Thema und ein schwieriges Thema. Es geht um den Tod von nicht von Jesus, sondern von Mose. Der Mose ist ja gestorben, obwohl er gar nicht hätte müssen. Rein von seiner Kraft her hätte er ruhig können weiterleben. Es heisst nämlich in dem Text, den ich nachher noch lese, dass bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Kraft ungebrochen. Mit 120. Wieso hätte denn der müssen sterben? Der hat einmal auf der Wüstenwanderung mit dem Volk Israel ein Blackout gehabt, und hat anstatt, dass er zum Felsen hat geredet, so hat es Gott befohlen, redet zum Felsen, dann kommt Wasser raus. Hat er den Felsen geschlagen und es ist Wasser rausgekommen. Und Gott hat gesagt, das vergib ich dir nicht. Du wirst das Land Kanaan nicht erreichen. Und die Frage, die wird uns beschäftigen in dieser Predigt. Gibt es Sünden, die Gott nicht vergibt? Kann es sein, dass er einem Sachen nachtreibt und dass es einmal gravierende Folgen hat? Für uns. Das wird uns beschäftigen. Vor 3 Jahren hatte ich einen Herzinfarkt gehabt. Und der Herzinfarkt hat mein Leben verändert. Nicht nur, dass ich einen Stent bekommen habe, sondern ist eine eigenartige Wandlung bei mir passiert im Blick auf die Ewigkeit. Ich rechne viel unmittelbar damit, dass ich einmal nicht mehr heimkomme. Sie haben mich zwar ordentlich verabschiedet heute von meiner Frau. Und ich hoffe, dass ich sie wieder sehe nachher, aber es kann ja sein, dass ich nicht mehr heimkomme. Und jetzt passiert irgendetwas in mir. Ich komme keine Panik über. Ja, was passiert jetzt, wenn es so weit ist? Sondern ist eine grosse Neugier da. Was erwartet mich auf der anderen Seite? Eins weiss ich. Jesus erwartet uns auf der anderen Seite. Das hat schon beim Herzinfarkt mir eine ganz grosse Rolle gespielt. Als ich auf dem Schragen gelegen bin, da wo es, nicht gewusst, da komme ich noch mal davor. Habe ich gesagt, es kann ja sein, dass ich in 5 Minuten Jesus sehe. Wow, das ist etwas. Und die Erwartung, die begleitet mich seither. Ich weiss nicht, wie lange Gott mir noch gibt. Der Hiskia war ja auch mal kurz vor dem Tod gewesen. Der Hiskia war ein König in Israel. Der ist auch mal vor dem Tod gestanden. Gott hat gesagt, du wirst sterben. Dann hat er angefangen zu brüllen und gesagt, das kannst du mit mir nicht machen, Gott. Ich bin dir so treu gewesen. Dann hat Gott ihm nochmal 15 Jahre geschenkt. Ob er mir auch nochmal so viele Jahre schenkt, weiss ich nicht. Ich weiss, aber ich habe einfach mit ihm abgemacht, wenn du mir Kraft erhaltest, dann will ich bis 80 mal noch predigen. Und nachher habe ich den Eindruck, dann lange es. Ich will aufhören mit Predigten, bevor es die anderen merken. Ich habe meiner Frau gesagt, wenn du irgendwann mal den Eindruck hast, jetzt ist er nicht mehr wie früher, noch, dann sag mir's. Und dann höre ich auf und dann sagt sie, wenn es dann noch willst, hören. Wir verändern uns ja ständig und es kann sein, dass ich plötzlich gar nicht mehr offen bin für so ein ernsthaftes Wort. Ja, so weiss ich nicht, ob ich heute das letzte Mal zu Wettigen bin oder ob mich wieder mal eingeladen wird. Ich bin einfach gespannt, was der Herr noch vorhat. Übrigens habe ich in einem Seniorennachmittag, habe ich das einmal so gesagt, Hallau. Hallau, das ist im Klecki. Und dort ist der Robert Rahm auch dabei gewesen, der Rimus geleitet hat. Nachher kommt er zu mir und sagt, du, der mit der 80, der reden wir dann nochmal drüber. Hat der Eindruck, es könnte auch noch länger gehen, dass du kannst predigen. Dann habe ich gesagt, ja gut, also, dann müsste Gott dann aber schon noch ein bisschen deutlicher sagen. Ja. Ich will den Text lesen. 5. Mose 34 ist das letzte Kapitel in den 5 Büchern Mose. Das allerletzte. Ich lese nur die ersten 7 Vers. Nachdem Mose die Israeliten gesegnet hatte, verließ er die moabitische Steppe und stieg gegenüber von Jericho auf den Nebo, einen Gipfel des Berges Pisga. Man muss wissen, dass Jericho minus 400 Meter hoch war. 400 Meter unter Null. Das Tote Meer ist ja der tiefste Punkt der Erde. Dort sind sie vis-à-vis von Jericho. Und der Berg Pisga, der ist 800 Meter hoch. Gleich hoch wie Jerusalem. Also der Mose hat als 120-Jähriger noch einen Aufstieg von 1200 Meter machen. Letzte Woche bei dem schönen Wetter sind meine Frau und ich auf dem Pilatus gewesen. Und da gibt es ja 2 Aufstiege, wenn man einmal Bergstation erreicht hat. Links rauf und rechts rauf. Wir haben beides gemacht. Aber ich bin froh gewesen, als ich oben gewesen bin. Ich bin noch nicht 120. Der Mose hat mit 120 noch 1200 Meter Berg aufsteigen. Er hat es gemacht, weil eben seine Kraft noch ungebrochen war. Dort, also auf dem Berg Pisga oder auf dem Berg Nebos, gibt es verschiedene Namen für den Gipfel. Dort zeigte ihm der Herr das ganze Land, das die Israeliten bekommen sollten. Die Landschaft Gilead bis zum Gebiet von Dan, die Gebiete der Stämme Naphtali, Ephraim und Manasse. Das ganze Land Judas bis zum Mittelmeer. Die Wüste Negev im Süden und die Ebene von der Palmenstadt Jericho bis hinab nach Zoar. Der Herr sprach zu ihm, dies ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob für ihre Nachkommen versprochen habe. Du wirst nicht hineingehen, aber ich wollte, dass du es mit eigenen Augen siehst. Darauf starb Mose, der Diener des Herrn, dort im Lande Moab, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Der Herr selbst begrub ihn. Das einzige Mal, dass ich lese in der Bibel, dass Gott die Schaufel in die Hand genommen hat. Der Herr selbst begrub ihn. Und zwar nicht auf dem Nebo oder auf dem Pisga oben, sondern in einem Tal bei Bet Peor. Das sind etwa 20 Kilometer südlich. Hat also noch einen Leichentransport gegeben. Niemand hat je das Grab gefunden. Und jetzt kommt der Vers nochmal, wo ich schon gesagt habe, bei seinem Tod war Mose 120 Jahre alt. Bis zuletzt waren seine Augen klar und seine Kraft ungebrochen. Ja, der Mose hat einen gravierenden Fehler gemacht. Wir können das einmal ein bisschen anschauen. Jetzt sollte der nur noch gehen. Kannst du mal einen weiterschalten? Ja, also. Sieht man es genug, oder sollte man das Licht echt ablöschen, dass man es ein bisschen besser sieht? Geht das? Ja, dann bin ich nicht mehr so im Rampenlicht. Also, ein Fehltritt, wo der Mose begangen hat. Da sind die Israeliten gestartet in Ramses, sind dann da durchs Rote Meer durchgekommen und sind südwärts gezogen bis zum Sinai. Da ist die Wüste Sinai und der Berg Sinai dort unten. Dort sind sie ein Jahr geblieben, bis sie Gesetze hatten, die 10 Gebote und andere Gesetze, und dann sind sie weitergezogen aufwärts, da drauf, bis sie nach Kadesh Barnea gekommen sind. Da, Kadesh Barnea. Und dort hat der Mose 12 Kundschafter geschickt nach Israel, oder das Land Kanaan. Sie sollen mal schauen, wie das Land beschaffen ist. Und die Kundschafter kommen zurück und sagen, unmöglich, wir können das Land nie erobern. Da wohnen sogar Riesen drin. 10 von diesen 12 haben dem Volk alle Mut weggenommen, außer 2, der Josua und der Kaleb. Die haben gesagt, mal, wenn wir Gott vertrauen, ist es möglich. Aber Gott ist so verrückt worden, dass er gesagt hat, ihr werdet das Land vorläufig noch nicht betreten. Und sie haben 38 Jahre lang, haben sie da in der Wüste ihre Runden getragen. Und dann ist es passiert, in der Wüste Zin. Kannst du wieder schalten nochmal? Das ist die Wüste Zin, wo das mit dem Felsen passiert ist. Als ich das letzte Mal in Israel war, hat uns der Reiseführer, der Israelische, der hat uns in die Wüste hineingeführt. Er hat mich gefragt, wo wir hineingefahren sind, weisst du noch, was in der Wüste Zin passiert ist? Ich kenne doch die Bibel gut. Aber das habe ich nicht mehr gewusst. Dann sagt er, das ist die Stelle, wo der Mose den Felsen geschlagen hat. Die gehen wir anschauen. Kannst du weiterschalten? Dort oben ist der Berg Pisgah oder Nebo, wo das Dreieckli ist. Und jetzt noch weiter. Das ist die Wüste Zin von oben gesehen. Dadurch hat das Volk Israel müssen. Dann hat er gesagt, gut, wir laufen einmal durch die Wüste, dass er einmal ein Wüstengefühl bekommt. Sie mit dem Gar runtergefahren, ausgestiegen und haben angefangen zu marschieren. Nochmal weiter. Ah nein, ist gut. Nochmal zurück. Wo wir am Marschieren sind, sehen wir da plötzlich unten dran ein Wasserlachen. In der Wüste. Und ich sage, woher kommt denn die? Da sagt er, wartet ihr nun, sind weiter marschiert und sind zu einem Wasserfall gekommen, wo Wasser oben runter strömt ist. Und dann haben wir gefragt, was ist denn das? In der Wüste jetzt doch kein Wasser. Dann sagt er, denkst du, in der Wüste jetzt sehr viel Wasser, aber wenn es regnet, dann versickert das sofort, damit es nicht verdunstet. In der Wüste wäre es sofort verdunstet. Dann sickert das runter und unterirdisch jetzt grosse Seen. Und jetzt kommt der Knackpunkt von dieser Geschichte. Die Hirten von den Schafen, die wissen, wo die Seen sind. Und der Mose, der hat ja bekanntlich 40 Jahre Schaf gehört. Zuerst ist er 40 Jahre am Hof vom Pharao gewesen, ist dort zum Wissenschaftler ausgebildet worden. Dann hat er einen Mann umgebracht, einen Ägypter, und hat müssen fliehen in die Wüste. Und dort hat er 40 Jahre Schaf gehört. Ich heb mir den Wissenschaftler Mose mal gerne ein bisschen. Interviewt in der Wüste. Was machst du mit deiner Wissenschaft, die du studiert hast? Als Schafhirt? Das ist doch verdammt nicht Zeit. Du musst doch deine Wissenschaft anwenden. 40 Jahre. Hätte der Mose gewusst, ich muss mal 40 Jahre das Volk durch die Wüste führen, sind ja auch Schaf. Ein bisschen schwierigere Herde als die richtigen Schafe. Aber Jesus vergleicht uns ja auch mit dem Schaf. Er sei der gute Hirte, sagt einmal Jesus. Also er hat 40 Jahre müssen ein Volk durch die Wüste durchführen. Und der Mose, der hat gewusst, wo Wasser versteckt ist. Und jetzt kommt die Geschichte, die ich am Anfang erzählt habe. Das Volk ist verrückt worden. Sie haben wieder nochmal kein Wasser gehabt und sind zu Mose gekommen und gesagt, warum lässt du uns in der Wüste sterben? Wir wären gescheiter zu Ägypten geblieben. Dort haben wir es besser gehabt, als da in der Wüste verdursten. Dann ist der Mose auch verrückt worden. Und hat zu Gott gesagt, also ich kann das Volk nicht mehr tragen. Jetzt musst du eingreifen. Und Gott hat ihm gesagt, geh zum Felsen und red mit dem Felsen, dann kommt Wasser raus. Der Mose ist zum Felsen gegangen und hat ihn geschlagen. Also, kann man sagen, was ist jetzt da ein grosser Unterschied? Dem Felsen hat doch der Stecker nicht weh da. Aber der Mose hat mit dem Schlag an der richtigen Stelle sein Können als Schafhirt rausstellen. Ich bin in der Lage, euch Wasser aus dem Felsen zu holen. Ich habe einmal in Namibia, in Windhoek, evangelisiert. Und dort ist einer von der Wasserversorgung aus dem Land Namibia in der Stadtmission Mitglied. Und wir sind vorher durchs Land durchgereist und haben x Flussbett gesehen, aber alle trocken. Nichts Wasser. dann habe ich gesagt, könntest du mir mal sagen, wie ihr euer Volk mit Wasser versorgen? Dann sagt er, aus der Wüste. Unterirdisch hat es riesige Seen. Und weil sie nicht verdunsten, bleiben die auch immer da. Und dann haben wir von der Wasserversorgung haben wir die Seen angezapft. Und so können wir das ganze Volk mit Wasser versorgen. Der Mose hat gewusst, wo Wasser ist. Und jetzt muss ich den Satz mal schnell lesen. Vers 12 im 4. Mose 20. Aber nachdem der Mose den Felsen geschlagen hat, sprach der Herr zu Mose und zu Aaron, ihr habt mir nicht vertraut und meinen heiligen Namen nicht geehrt, sondern euch selbst in den Mittelpunkt gestellt. Deshalb dürft ihr mein Volk nicht in das Land bringen, das ich ihnen geben werde. Das verdreht Gott nicht, dass man ihn verdrängt. Und so tut, wie wenn ich Gott wäre. Ich weiß schon, wie man das macht. Da brauche ich Gott eigentlich nicht. Ich muss nur am Felsen schlagen. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Lesen wir in den 10 Geboten. Der nicht duldet, dass andere Götter neben ihm gestellt oder über ihm gestellt werden. Und darum ist Gott auch nicht zufrieden mit unserem Schweizer Volk. Heute ist ja modern, dass man die verschiedenen Religionen ein bisschen mixt. Ein bisschen vom Buddhismus, ein bisschen vom Islam und ein bisschen vom Christentum. Aber ja, nicht, dass Gott der Einzige ist. Das darf man doch im Volk nicht mehr sagen. Das verdreht Gott nicht. Und Gottlosigkeit hat immer, immer verheerende Folgen in einem Volk. Immer. Das bringt mich zum anderen, zum nächsten Punkt. Mal weiter schalten, das andere. Mal einen weiter. Geht's nicht mehr. Also, die Frage, die jetzt im Raum steht, ist, gibt's denn grosse und kleine Sünden? Gibt's denn Sünden, wo Gott vergibt? Und Sünden, wo er nicht vergibt? Weil sie eben so gross sind. Ich habe einmal schnell ausgerechnet. Mose, wie gesagt, 120 ist er geworden. Das sind 43.800 Tage. 43.800 Tage. An einem einzigen von diesen 43.800 Tagen hat er in ein paar Sekunden eine falsche Entscheidung getroffen. Und die hat sich das Todesurteil gebracht. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Wir haben das im Maßstab. Also es gibt die grossen Sünden. Mord zum Beispiel. Übrigens, der Mose, der war ein Mörder gewesen. Wenn jetzt Gott gesagt hat, weil du mal einen Menschen umgebracht hast, darum darfst du nicht nach Kanaan, dann hätte man nach unserem Maßstab das können verstehen. Es ist nicht um den Mord gegangen. Für uns ist Mord oder Ehebruch oder Vergewaltigung oder Abtreibung oder Veruntreuung sind so die grossen Sünden. Und dann gibt es die Bagatellsünden. Ja, ein bisschen lügen mal, wenn es nötig ist. Mal ein bisschen Geld auf die Seite schaffen. Für mich Kavaliersdelikt. Oder auch der Ehebruch ist heute ja fast alltäglich geworden. Wenn ich eine neue sehe, dann nachher lasse ich die anderen fallen. Wir haben unsere Maßstäbe für grosse und kleine Sünden. Und Gott hat andere Maßstäbe als wir. Gott hat andere Maßstäbe. Und ich will das einmal schnell anhand von einer Skizze zeigen. Jetzt musst du ein paar Mal drücken, Sandra. Der griechische Hauptbegriff für Sünde ist nicht ein moralischer Begriff, sondern eine juristische, Hamartia. So heißt die Sünde im Neuen Testament, im Griechischen. Hamartia heißt eigentlich die Verfehlung eines Ziels. Und jetzt schauen wir das einmal ein bisschen neuer an. Ich werde geboren und darf leben. Die einen halt nur 20 Jahre, die anderen 80 oder 100. Gott hat mir ein Ziel gesetzt, wo er mir das Leben geschenkt hat. Er hat eine ganz bestimmte Absicht gehabt, was durch mich soll erreichen auf dieser Erde. Erreicht werden auf dieser Erde. Leider erkundigen wir uns nicht, und jetzt wäre die andere Linie. Wir haben unsere eigenen Ziele, wir fragen nicht, was Gott sich gedacht hat, sondern laufen einfach drauf los, wählen den Beruf, den wir wollen, wählen den Lebenspartner, den wir wollen, machen einfach, was uns gefällt, und fragen nicht, Gott, was hast du dir gedacht? Und die Differenz, und das wäre jetzt das nächste Bild, die Differenz, das wäre die Hamartia, die Sünde des Menschen. Die Differenz von dem, was Gott sich denkt hat, Differenz von dem, was möglich wäre und dem, was ich erreicht habe, durch meine Autonomie. Und der Paulus sagt, Römer 3, 23, alle Menschen ohne Ausnahme haben die Hamartia begangen. Es gibt keinen Mensch, außer der eine sündlose Gottessohn, Jesus. Er ist der Einzige, der 100% die obere Linie verfolgt hat, bis zum Schluss. Alle anderen verfehlen das Ziel. Das ist die Sünde. Und jetzt verstehen Sie vielleicht auch, warum auch ein ethisch hochstehender Mensch, der sich bemüht, nie irgendetwas falsch zu machen, trotzdem verloren ist, weil die Hamartia, die eigentliche Sünde ist vom Menschen. Ich sage das darum so ausführlich, weil wir eben verschobene Proportionen haben. Gott hat andere Maßstäbe als wir. Jetzt gibt's aber noch ein Evangelium, und das möchte ich jetzt auch noch schnell zeigen. Es gibt einen Neuanfang. Es gibt Möglichkeit, dass ich die Zielverfehlung überwinden kann. Nochmal durch da. Das ist so, wie wir es hatten. Und jetzt das Nächste wäre, dass ich kann von dieser Linie, wo abwärts weist, wechseln auf die obere Linie durch Bekehrung und Wiedergeburt. Das kann passieren, wenn ich 10 bin. Kinderbekehrungen, die müssen wir immer ernst nehmen. Die sagen, ja, müssen wir mal zuerst schauen, wie du dich bewährst im Leben. Wenn ein Kind von Herzen Jesus aufnimmt, dann nachher ist es gerettet. Es kann aber auch sein, dass ich es erst mit 20 mache oder mit 80. Der Schächer hat kurz vor dem Tod hat er Jesus aufgenommen. Denn wenn ich wechsle auf die obere Linie, dann komme ich Vergebung über und kann mich am Wille Gottes orientieren. Und das ist das Wichtigste für einen Gläubigen. Nicht, dass er das Datum von der Bekehrung weiß, sondern dass er jeden Tag sich erkundigt nach dem Wille Gottes. Was willst du heute mit mir? Wenn ich am Morgen früh meine Bibel lese und bete, dann mache ich das als Befehlsempfang. Welches Telefon? Welcher Brief ist vielleicht fällig? Welchen Besuch muss ich machen? Es gibt in letzter Zeit immer mehr Gemeinden, die schwierige Fälle zu mir schicken. Die einfachen, die kann man noch lösen in der Seelsorge, in der Gemeinde, aber dann gibt's ganz schwierige. Und dann fragen sie mal, könnten wir den zu dir schicken? Kürzlich sagt meine Frau, jetzt langt es denn? Wenn man nur schwierige hat, dann hat man manchmal den Eindruck, die Gemeinde ist nur ein Haufen schwierige Leute. Und manchmal muss ich wirklich kapitulieren, sagen, ich kann dir nicht helfen. Weißt du, kann ich einen gehabt, ich wieder ein langes Telefon gehabt. Immer mit dem Gleichen. Und ich sagte, es tut mir leid, aber ich kann dir nicht helfen. Es sei denn, wir fangen dann mal an, gründlicher nachforschen, warum du so schwierig geworden bist. Wir können wechseln. Jetzt, die schon lange Christ sind, die sagen, ja, also, ich bin dann nicht immer perfekt gewesen und schön dieser oberen Linie gefolgt. Da ist viel Versagen in meinem Leben. Und das ist es ja. Bekehren muss ich mich nur einmal. Ich muss mich nicht dauernd bekehren, aber Buße tun, sich beugen, um Vergebung bitten, das ist etwas, was man immer wieder tun muss. Der Luther hat einmal gesagt, Buße ist eine tägliche Angelegenheit. Ich schließe den Tag immer, indem ich vor meinem Bett knüle und Gott sage, was irgendwie heute schief gelaufen ist. Bitte vergib mir. Ich will bereinigt in den nächsten Tag hineingehen. Ich sage nicht, dass ich perfekt lebe. Da könnten Sie meine Frau fragen, die hat auch schon Schlimmes erlebt mit mir, wenn es mir nicht gut geht. Aber wir haben wieder zurückgefunden, zueinander zurückgefunden, auf die Linie, wo Gott geleitet. Frage jetzt auftaucht, das wäre das Nächste. Vergibt denn Gott nicht immer? Könnte es sein, dass er mich hängen lässt, wenn ich gravierende, in seinen Augen gravierende Sünde begangen hat. Der Mose hat es x-mal bei Gott probiert und ich habe eine andere Stelle noch mitgebracht, 5. Mose 3, da sagt er, könntest nicht dein Urteil noch mal revidieren, ich würde so gern ins Land Kanaan. Und dann sagt Gott zu ihm, genug damit, ich will von dieser Sache nichts mehr hören. Steig auf den Gipfel des Berges Pisgah. Jetzt hören mal auf, stürmen. Eltern von kleinen Kindern, die mögen sich vielleicht noch erinnern. Immer mit dem Gleichen. Hör jetzt mal auf. So hat Gott mit dem Mose geredet. Und eben die Frage ist, gibt's denn Sünden, wo bleiben, obwohl ich ihn darum bittet habe? Und ich habe Ihnen eine gute Nachricht mitgebracht. Alle Sünden, wo wir Jesus bekennen, vergibt er. Ich bin auch überzeugt, dass der Mose Vergebung bekommen hat für die Sünde. Weil nämlich Gott nachher wieder mit dem geredet hat. Wenn Sünde nicht bereinigt wird, dann nachher stimmt's nicht mehr. Dann redet Gott nicht mehr. Dann plötzlich ist es still und ich frage mich, was habe ich falsch gemacht? Aber Sünde, die bekannt wird, die wird vergeben. Und zwar jede Sünde. Gott hat mit dem Mose nachher noch intensiv geredet mit ihm. Und er ist als Geretteter, ist er in die Ewigkeit gegangen, der Mose. Bin ich 100% überzeugt. Jetzt, wenn wir Leute unter uns haben, die Bibel gut kennen, die sagen, ja, aber es gibt doch eine Sünde, die Gott nicht vergibt. Sünde gegen den Heiligen Geist. Und jetzt sagt der da vorne, jede Sünde wird vergeben. Jetzt merken Sie vielleicht den Unterschied. Ich habe nicht gesagt, jede Sünde wird vergeben. Jede Sünde, wo wir bekennen, wird vergeben. Und wer die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen hat, der kommt nicht mehr. Der hat kein Verlangen mehr, nachzulesen in Hebräer 6. Hebräer 6 wird das geschildert. Ein Mensch, wo alles hatte, wo die Wiedergeburt erlebt hat, wo Geistesgaben bekommen hat, wo voll mit dabei war und sich dann von Jesus bewusst abwendet und sagt, ich will von dem nichts mehr zu tun haben, mit dem Jesus. Der kommt nicht mehr zurück, heisst dort. Weil er nämlich Christus zum zweiten Mal kreuzigen müsste. Ich kenne so Leute, die haben eine radikale Wende gemacht und da ist nichts mehr zu machen. Da haben x Personen probiert, den wieder zurückzuholen. Keine Chance. Aber wer zurückkommt mit dem Verlangen, mit dem Wunsch um Vergebung und dass Jesus bekennt, dann kann die Sünde noch so schwerwiegend sein. Die wird vergeben, wenn wir sie bekennen. Das ist die gute Nachricht. Und jetzt kommt es ein bisschen doch noch schwieriger. Kannst du nochmal schalten? Nein, das ist jetzt schon zu weit. Excuse, ich kann nochmal zurück. Vergebung befreit nicht von den Folgen von der Sünde. Manchmal. Gestern an dem Hochsieg hat mir eine Mutter gesagt, ihre Tochter Heike mit 15, das Kind erwartet. Und wie sie mir das gesagt hat, habe ich gemerkt, oh, da ist in dieser Familie etwas kaputt gegangen. Sie hat zwar gesagt, der Mann hat sie überlistet. Sie hätte eigentlich gar nicht willen. Aber es ist passiert. Einmal Geschlechtsverkehr und das Kind ist gezeugt gewesen. Was macht man jetzt? 15. Da haben wir ja noch nicht einmal die Schule abgeschlossen gehabt. Dann müssen die Schule, haben sie in allen Klassen, haben sie zur gleichen Zeit informiert, dass die schwanger ist. Sie haben miteinander diskutiert in der Familie, wäre es nicht gescheiter abzutreiben. Aber mit einer Abtreibung machen die Schule nur noch grösser. Und die Tochter hat sich entschlossen, altes Kind, ich träge es aus. Und sie hat ein gesundes Kind geboren. Das Kind wächst jetzt bei den Grosseltern auf, damit sie kann eine Lehre machen. Aber die ist nicht mehr gleich. Die ist nicht mehr gleich wie vorher. Das Leben läuft total anders. So gibt es Sünden, die man nicht einfach retour züchen kann. Jetzt wollen wir das nicht mehr. Sünden, die man tragen muss. Ich kenne einen ehemals Drogensüchtigen, der hat Hepatitis bekommen. Wegen diesen Spritzen, die er sich dauernd gesetzt hat, ist zum Glauben gekommen. Er betet darum, dass der Hepatitis, also die Gelsucht, weggeht. Und die ist nicht weggegangen, die hat er noch. Ist jetzt in Südamerika. Er trägt eine schwere Last mit dem um, die ihn immer wieder daran erinnert, dass seine Vergangenheit. Aber der Paulus hat auch eine Last getragen, die ihn immer wieder an seine Vergangenheit erinnert hat. Er sei der Schlimmste von allen Sündern, weil er gemeint, Jesu verfolgt habe. Aber von Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Wer Gnade von Jesus erlebt hat, der kommt Kraft, überall schwierige Lebensführungen zu tragen. Jesus vergibt nicht nur, sondern er gibt uns durch den Heiligen Geist Kraft, das alles zu tragen, was ich ausgetan habe. Ich kann mir vorstellen, dass verschiedene Frauen, verschiedene Männer in unserer Mitte sitzen. Oder vielleicht auch Frauen, die eine Abtreibung hinter sich haben. Ich will das sehr deutlich sagen, ich verurteile niemanden. Ich sage Ihnen einfach heute Morgen, Gott nimmt Ihnen die Lasten weg und hilft, tragen. Das ist ein Seminar, das Christoph Marti anbietet. Ich habe vorhin noch ein bisschen mit ihm geredet. Er geht dieser Frage nach, wie kann ich schwere Führungen, auch wenn ich selber verschuldet habe, wie kann ich das tragen? Wir haben nicht nur das Vorrecht von der Vergebung, sondern wir haben auch das Vorrecht von der Kraftzulage. Und das führt zum nächsten Punkt. Ich will nochmal dieser Frage ein bisschen nachgehen. Jetzt kannst du schalten. Wie kann Gott so herzig zu einem Mose? Der Mose war ja sein grösster Freund. Das heisst in der Bibel, es hat nie mehr einen Mensch gegeben, wo Gott so eng mit dem zusammen geschafft hat. Er hätte doch können sagen, ja, Mose, du hast so viel Grosses geleistet, ich vergib dir das und du darfst das Volk ins Land Kanaan anführen. Das wäre eigentlich das Normale gewesen. Wieso kann Gott so herzig? Ich habe eine einfache Antwort mitgebracht. Aus Liebe hast du schalten. Aus Liebe. Wenn Gott schon Liebe ist, dann macht er nichts lieblos. Er ist so hart aus Liebe, und zwar A, zum Mose. Es kommen drei verschiedene nachher. Nein, ich muss noch mal retten. A, zum Mose. Der Mose hat gesagt, jetzt sind wir doch an der Grenze vom Land Kanaan. Jetzt will ich doch gern das Volk einfach noch schnell überführen, dann bin ich definitiv der Große, wo das Volk von Ägypten nach Kanaan geführt hat. Und wenn ich jetzt da muss sterben, dann bin ich nicht ganz der Große. Der Mose hat sich überschätzt. Der hat nicht gewusst, dass die Eroberung vom Land Kanaan noch 30 Jahre geht. Der hat gemeint, Kanaan nehmen wir mal im Handstreich, schließlich ist Gott auf unserer Seite. Der Josua hat 30 Jahre gebraucht, weil keine Stadt sich freiwilliger gab, heisst es in der Bibel. Keine. 30 Jahre. Also wenn wir uns das mal vorstellen, 120, dann wäre er 150 geworden. Hat Gott gesagt, Mose, es langt. Vielleicht kann ich in Klammern das andere Beispiel erwähnen. Es gibt Pionier, die nicht abtreten können. Wo, weil sie nicht abtreten können, das zerstören, was sie aufbauen haben. Auch im christlichen Bereich. Könnt ihr einen Namen nennen, macht es natürlich nicht. Ich kenne einige, die Grossartiges geleistet haben. Grossartig. Also was die aufbauen haben. Und nachher sind sie alt geworden und haben gemeint, das kann niemand so gut wie ich. Ich muss bleiben. Und alle haben gestöhnt. Und als er dann gestorben ist, hat man gesagt, endlich. Und das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Der Mose hat dürfen gehen. Und Gott hat ihm ein Trösterli gegeben. Jetzt kannst du nochmal die nächste bringen. Das ist übrigens der Berg Pisgah oder Nebo. Ich bin noch nie da oben gewesen. Das habe ich aus dem Internet holen. Jericho bin ich mal gewesen und wollte gerne ein Fötterli machen von dem Berg. Aber den haben wir nie gesehen. Hinter dem Dunst alles verborgen. Da oben ist der Mose gestorben. Und dann heisst es Gott, nächste bitte, Gott zeigte ihm das ganze Land. Und jetzt muss ich nochmal, das ist Land Kanaan. Und der Mose ist dort auf dem Berg Nebo gewesen. Kannst du nochmal drücken? Dort, wo das Dreieck ist. Gerade vis-à-vis von Jericho. Das nächste. Dann nochmal. Zeigt ihm Gott das ganze Land Kanaan. Er zeigte ihm das Land Kanaan. Jetzt müssen wir wissen, dass das eigentlich ein klimatisches Wunder war. Es wäre ungefähr vergleichbar, wenn sie auf dem Rigi ständen und den Genfersee und den Bodensee würden sehen. Also, bis man so klare Sicht hat, da braucht es etwas. Meistens steht irgendwie eine Wolke oder ein Dunst oder so im Weg. Das sind über 300 Kilometer vom Norden bis in den Süden. Der Mose hat das alles gesehen. Aus lauter Liebe zu Mose hat Gott ihm das gezeigt. Jetzt gibt es aber noch einen zweiten, warum er, ich kann nochmal schalten, aus Liebe zum Josua. Der Josua hat eine 40-jährige Lehre hinter sich. Und hat nie ausgerufen. Ich war der Lehrling, der nach 40 Jahren immer noch Lehrling ist. Es heisst vom Josua, er war ein Diener. Er hat Mose zu allem zugedient. Wenn der Mose irgendetwas gebraucht hat, dann nachher hat er es gebracht. Er hat nur einen rufen, Josua, ja, gut, ich komme. Wunderbarer Mensch. Mensch, wie es heute eigentlich eher selten gibt. So Diener in jeder Lage. Und er hat dürfen den Mose beobachten. Wie betet man? Hat dürfen wir den Mose begleiten auf den Sinai rauf, auf den Berg? hat der Mose beobachtet, wenn er einen Frust gehabt hat, wenn er nicht mehr wollte, wenn er wollte den Bettel anrühren. Das alles hat der Josua miterlebt. Und jetzt sagt Gott zum Josua: Jetzt bist du dran. Ich nehme den Chef weg und jetzt bist du der Chef. Und der Josua hat grossartige Arbeit geleistet. Ein geistlicher Führer, wie es ihn gebraucht hat für Israel. Und das führt zum C. Die Antwort aus Liebe zum Volk Israel. Israel, kannst du nochmal? Braucht jetzt nämlich eine andere Art von Führer. Durch die Wüste durch hat er einen Hirt gebraucht. Der Mose war ein Hirt, aber der war kein Kämpfer. Der Mose. Einmal ist das Volk Israel angegriffen worden von den Amalekiter. Die haben Nachhut von denen, die nicht mehr so haben mögen. Die halb krank sind oder invalid, die haben es angegriffen, die Amalekiter. Und dann hat Gott gesagt, ihr müsst euch verteidigen. Was macht der Mose? Der geht auf den Berg auf und betet. Typisch Mose. Wer führt das Volk in Kampf? Der Josua. 40 Jahre schon vorher, bevor er das Volk da übernommen hat. Der Josua ist der Kämpfer gsi, der, wo gewusst hat, wie man muss vorwärts gehen, wie man muss angreifen, wenn ein Find einem Widerstand leistet. Der Mose nicht. Der hat lieber bettet als kämpft. Er hat geistlich gekämpft. Der Mose. Darum hat Gott gesagt: Mose, stirb. Jetzt ist der Josua dran. Und er stirbt. Das wäre das Nächste. Er stirbt wirklich im Gegensatz zu zwei anderen, die gestorben, auch nicht gestorben sind. Wir haben im Alten Testament zwei, die nicht haben müssen sterben. Jetzt hätte man können sagen, Gott, also, Mose, der hat's verdient, den könntest du doch auch holen. Der Henoch hat nicht müssen sterben. Und der Elia, der ist sogar mit einem Wagen abgeholt worden. Also, was hätte er mit Mose dann auch können machen? Hat er nicht gemacht. Der Mose ist einfach normal gestorben, oder fast normal. Gott hat ihn begraben. Sterben gehört zu unserem Leben. Wir können noch so fromm sein, wir werden nicht abgeholt mit einem Wagen. Wir werden einmal in der Erde landen. Es sei denn, das ist immer noch meine Hoffnung, Jesus kommt vorher. Dann müssen wir nicht sterben. Dann werden wir ihm entgegengedrückt. Aber normalerweise ist das der Lauf der Dinge. Das Zweite, was ich noch sagen wollte, wir haben eine interessante Stelle im Judasbrief. Judas 1, Vers 9. Das ist der letzte Brief vor der Offenbarung, dass der Teufel mit dem Michael, das ist der Erzengel, der für Israel streitet, mit dem hat er gestritten um den Leichnam des Mose. Wir haben ja keine Ahnung, was in der unsichtbaren Welt alles läuft. Auch über uns. Was da alles verhandelt wird. Keine Ahnung. Scheinbar hat da ein Kampf stattgefunden. Es ist nicht der einzige Kampf gewesen, wo der Michael gekämpft hat. Im Daniel heisst es, er hat auch müssen kämpfen, weil der Teufel ihm widerstanden ist. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Der Mose hat das Land Kanaan später doch noch dürfen betreten. Weiss jemand wem? Berg der Verklärung. 1200 Jahre später ist der Mose im Land Kanaan gewesen. Ach so sieht das aus. Das heisst, wo Jesus merkt hat, jetzt muss ich auf Jerusalem, jetzt geht sie die letzte Wegstrecke, dann ist er auf einen hohen Berg aufgegangen, zum Betten, hat drei Jünger mitgenommen, und dort erschienen ihm Mose und Elia. Die zwei haben mit ihm geredet über den Ausgang. Dort kommt das Wort im Griechischen Exodus, wo Jesus hat müssen nehmen in Jerusalem. Und der Mose hat ja gewusst, was Exodus ist. Der hat das Volk aus Ägypten geführt. Das ist der Exodus. Und über das hat er mit Jesus geredet auf dem Berg der Verklärung. Wunderschön. Auch der Mose hat das Ziel erreicht. Und wir werden einmal den Mose können grüssen in der Herrlichkeit. Und den Josua. Ich habe noch ein paar Fragen mir notiert für den Paulus. Der hat gewisse Sachen gesagt, die ich immer noch nicht verstand. Der redet ja oft vom Geheimnis. Er hat viele Sachen gesagt, die für mich noch Geheimnis sind und meint ja ganze Ewigkeit Zeit. Ich würde gerne mal mit dem Paulus zusammensitzen und fragen, du, wie hast du die Stelle gedacht? Kommen wir zum letzten Punkt. Der letzte Punkt ist überschrieben, die Gesamtbilanz ist entscheidend. Das Leben von Mose ist ein wunderschönes Zeugnis, wie Gott geführt hat. Wie er treu geblieben ist, auch durch Krisen durch. Der Mose hat wirklich Grosses geleistet. Aber im dümmsten Moment falsch reagiert. Darum hat das Land Kanaan nicht erreicht. Ich bin schon gefragt worden. Angenommen, ich habe gesündigt und kann es nicht mehr bereinigen und dann stirb ich. Habe ich dann auch ewiges Leben? Nehmen wir den Fall, ein Ehepaar streitet miteinander. Der Mann muss arbeiten, schlägt die Türen zu, ohne dass sie noch können bereinigen können. Und er hat einen Unfall unterwegs und stirbt. Ist der denn dabei in der Herrlichkeit oder nicht? Könnte es sein, dass das ein schwieriger Fall wird? Ich kann sie trösten. Nein, es wird kein schwieriger Fall. Für Gott ist auch Gesamtbilanz in meinem Leben entscheidend. Bin ich ein Mensch, der hat Willen sein Willen tun und da hat so gut er können, auch wenn er schwach war. Auch wenn er immer wieder gesündigt hat. Aber er war einer von denen, wo mir treu war. Und wenn dann in der Herrlichkeit beim Gericht der Video soll ablaufen von meinem Leben, mit all dem, was ich falsch gemacht habe, wenn ich dann nicht Jesus anrufen kann und sage, Jesus, du bist doch für mich gestorben, dann wäre ich arm. Jesus redet von Heulen und Zähneknirschen für die, die nicht mit ihm gelebt haben, für die, die nicht in der Herrlichkeit sind, sondern in der Hölle. Aber die, die mit ihm gelebt haben, für die wird Jesus auftreten und zum Vater sagen, du, das ist eine von meinen. Die kenne ich. Die hat ihr Leben mit mir gelebt. Oder der, er ist treu gsi. Dann kommt vom Thron her die Stimme, akzeptiert. Du bist gerettet, du hast es, du bist drin. Ich entlang sie mit einer Frage, wo sie mitnehmen sollten. Welche Spur lasse ich zurück? Was bleibt von mir übrig, wenn ich einmal nicht mehr da bin? Der Mose ist mit 80 zu seiner wichtigsten Aufgabe berufen worden. Das Volk Israel zu führen mit 80. Und der Mose hat sich gewehrt mit Händen und Füßen, dass er nicht muss gehen. Ihm hat es gefallen bei den Schafen. Er hat gesagt, nein, ich bin nicht begabt. Nein, schick einen anderen. Er hat 5 Ausreden hatte gehabt, der Mose, bis Gott selber verrückt worden ist und gesagt, so, jetzt gang! Manchmal muss Gott so schupfen. Weil wir es uns nicht zutrauen. Müsst ihr euch das mal vorstellen, wenn der Mose bei den Schafen geblieben wäre, was der Mann verpasst hätte. Sein interessantestes Leben hat angefangen mit 80. Bei mir war es mit 21 gewesen. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Brief bekommen von der SBB. Ich bin in der SBB, habe ich geschafft. Als Beamten, dann habe ich einen Brief bekommen, sie würden mich gern auf Paris tun. Ins SBB-Reisebüro. Weil, ich später Karriere könnte machen in der Schweiz. Ein Pfund. Super. Paris, das tönt gut. Dann hat Gott zu mir geredet und gesagt, du gehst nicht auf Paris. Du gehst auf Kishona. Theologie studieren. Und ich habe stundenlang gekämpft mit ihm. Stundenlang. Echt. Ich kann ihn in die Stellen noch zeigen. Das Meerstädte. Im grossen Wald. Bin ich mit Gott ringen. Nein, das kannst du doch nicht. Und schlussendlich die Waffe gestreckt und gesagt, gut, wenn du willst. Ich bin zu meinem Chef auf Zürich, gesagt, ich gehe nicht auf Paris. Dann fragt er mich, warum fällt es Ihnen nicht mehr bei uns? Dann habe ich gesagt, mal sehr. Ist ein toller Beruf. Damals noch. Heute ist Stationsbeamter nicht mehr so interessant, wo alles automatisch ist, aber damals sehr ein interessanter Beruf. Dann sagt er, wieso gehen Sie denn? Dann habe ich gesagt, wie Gott zu mir geredet hat. Ich sehe dem seine Augen noch. Jetzt müsst ihr mir aber sagen, wie Gott redet. Der hat noch nie zu mir geredet, hat er gesagt. Und ich kann noch ein Zeugnis sagen, wie Gott das so macht. Bei mir. Er redet ja nie gleich zu dem und zu dem. Er hat immer sein Original. Der eine braucht es so, der andere so. Ich habe es jetzt auf die Art gebraucht. Und ich bereue es nicht. Auch wenn das Leben schwerer geworden ist. Im Dienst für Jesus erlebt man Kämpfe, wie man sie sonst nie hat. Wenn ich Ihnen sagen, was ich für Kämpfe kann auf dieser Fahrt hierher. Ich kann nie, oh, heute sagen es denn. Sondern, Herr, du kennst meine ganze Armut. Ich habe zwar schriftliche Sachen da, aber dass die in die Herzen hineingehen, das mache ich nicht. Das musst du. Durch deinen Heiligen Geist machst du aus dieser pauschalen Botschaft eine persönliche, die ins Herz hineindringt. Dann stand ich auf der Kanzel im Vertrauen, dass er es macht. Aber ein Prediger ist eigentlich ein armer Kerl. Wir schaffen es nicht. Wir sind arme, aber schaffen mit dem reichen, unendlich reichen Herr zusammen. Der braucht uns immer wieder. Zum Glück. Das macht das Leben reich. Und es lohnt sich. Ich will noch beten. Herr, wir danken dir für deine Treue, auch über das Leben von Mose. Wir danken dir für deine Liebe, die auch für uns gilt. Wir danken dir für deine Vergebung, wo wir immer wieder auch für uns dürfen in Anspruch nehmen. Du bist grossartig. Und wir wollen dir heute Morgen auch wieder neu in aller Schwachheit ein volles Ja geben für deinen Weg. Vielleicht hast du unter uns Leute, die du gerne an einem anderen Ort hättest, die du willst verschieben. Du brauchst immer wieder Menschen, Männer und Frauen in deine Ernte. Es sind zu wenig Erntearbeiter da. Aber das machst du individuell. Wir vertrauen dir und deinem Reden und danken dir für alles, was du uns heute Morgen auch geschenkt hast. Amen.